Herzlich willkommen zur neuen Folge der Hochschulkiste. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Studierende beschäftigt und oft unterschätzt wird. Prüfungsangst und der Druck, der mit dem Studium und vor allem jetzt in diesem Fall im Jurastudium einhergeht. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, da ich durch die Erfahrung meiner Freundin Beate einen Einblick in die Herausforderungen gewinnen konnte, denen Jurastudierende häufig gegenüberstehen. Zu Gast habe ich heute Yvonne eingeladen. Sie studiert Jura, hat ihr erstes Staatsexamen bereits erfolgreich abgeschlossen und befindet sich aktuell im Referendariat kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Dabei hat sie selbst intensiv mit Prüfungsangst zu kämpfen und kann uns daher wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen und Strategien geben. Und hiermit möchte ich dich gleich begrüßen, Yvonne, und freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, hallo. Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
Okay, super. Yvonne, du studierst Jura und stehst ja kurz vorm zweiten Staatsexamen. Ich würde behaupten, das ist aber ein schlechter Punkt, um einzusteigen, wenn es um Prüfungsangst geht. Ich schätze, die ist nicht schon dort entstanden, sondern wahrscheinlich auch schon früher. Genau. Kannst du mal was darüber erzählen, wie es alles begonnen hat oder wo du am liebsten eigentlich einsteigen würdest, wenn es ums Thema Prüfungsangst geht?
Ich würde da schon relativ früh ansetzen. Also Prüfungsangst ist eigentlich was, das begleitet mich schon ja, seit meiner Schulzeit. Insbesondere jetzt zweite Klasse, würde ich sagen, wo ich den Leistungsdruck vermehrt gespürt habe. So erste Klasse warst du noch ein bisschen ja, Kindergarten geprägt und hast vielleicht noch nicht so über Sachen nachgedacht. Und da hat es dann bei mir aber dann schon ziemlich schnell eingesetzt, dass ich mir ja Gedanken gemacht habe, wenn jetzt am nächsten Tag eine Probe anstand. Beziehungsweise habe ich dann auch vermehrt den Druck zu lernen von daheim mitbekommen. Mhm. Also es lag hauptsächlich daran, dass meine Mama eben alleinerziehend war und dann glaube ich, den Anspruch an sich selbst hatte, das Bestmöglichste dem Kind zu gewährleisten und das und mich eben ja gut vorbereitet in die Welt rauszulassen. Und dazu hat halt schon immer eine gute schulische Ausbildung zählt. Und da hat mich meine Mama dann von daheim schon ziemlich gepusht. Da hat es dann geheißen, so, jetzt wird er auf die Probe gelernt, mehrmals in der Woche. Und wo da schon so ein bisschen die Kindheit auch verdrängt worden ist.
Ja?
Ja.
Okay, das ist schon eigentlich krass. Also wenn ich das jetzt mit meiner zweiten Klasse jetzt vergleiche, ich habe da gar nicht so viele Erinnerungen, vor allem nicht an Prüfungen. Ich bin eigentlich immer mit einem Kollegen nach Hause gegangen, wir haben halt die Hausaufgaben gerockt und dann eigentlich war Freizeit nur noch angesagt. Also sowas hatte ich zum Beispiel jetzt nicht, diese Empfindung und vom Elternhaus auch nicht diesen Druck. Sprich, dann war wirklich die Freizeit ausgetauscht so ein bisschen? Oder?
Ja, also okay. Ich habe es schon extrem ja, wahrgenommen, vor allem als es dann halt auch an der Übertritt ging. Da war es eigentlich komplett weg. Also als Beispiel könnte ich jetzt anführen, dass ich früher sehr gern geritten bin. Ich habe auch selber ein Pferd gehabt, was so als Kind halt mein, ja, war halt mein Kindheitstraum und so mein Leben. Und sobald es dann an diesen Übertritt ging und die fünfte Klasse vorbei war, habe ich dann von mir selber aus gesagt, okay, ich komme mit diesem Lernpensum nicht mehr zurecht, ich muss das alles aufhören. Dann hat sich eben auch das Hobby dann eingestellt. Und es gab halt hauptsächlich diese Verpflichtung zum Lernen in meinem Leben.
Okay.
Also ich habe dann auch von mir aus eben meine Freizeit hinten angestellt.
Ah, von dir aus? Also,
ja.
Also jetzt nochmal kurz zum Pferdethema. Hattest du ein eigenes Pferd?
Ja.
Ah, du hattest ein eigenes Pferd?
Ich hatte, ja, ja.
Okay, weil meine Freundin, die hat mit 14, die Beate ist ja auch mit ihr befreundet, genau. Sie hat, glaube ich, mit 14, wenn ich recht im Kopf habe, ihr Pferd bekommen. Und also es ist eine sehr große Verpflichtung.
Ja.
Und sehr zeitraubend. Sie ist da 5 bis 6 Mal die Woche. Aber dann hattest du das Pferd und wann, ab wann konntest du dann mit dem Pferd nicht mehr zeittechnisch klarkommen?
Das war so, ich glaube, Ende 6. Klasse.
Ende 6. Klasse,
als,
okay.
Als ich das dann abgeben musste und das hat mich zwar, ja, hat mir innerlich halt das Herz gebrochen, weil man ja schon an so einem Tier hängt, aber ich hatte halt von vornherein einfach dieses Verpflichtungsgefühl und immer die Angst, irgendetwas nicht gerecht zu werden und hatte halt immer ja, den Anspruch an mich selbst, das Schulische muss passen, das ist an erster Stelle.
Das ist schon sehr interessant, also vor allem auch so vernünftig zu sein. Also im Endeffekt ist es ja auch was Vernünftiges, aber vielleicht auch auf einem falschen Grad
ja,
an vernünftig
ja.
sein, vor allem in diesem Alter. Also da war ich, in dem Alter war, hätte ich alles hinten angerückt.
Ja, genau. Ja,
vor allem
ja.
ein Pferd, wenn das jetzt meine Leidenschaft wäre, da, da wäre mir egal gewesen, die Schule dann erstmal. Ja, okay, also da hat man dann schon so, wie lief es dann eigentlich schulisch in der Grundschule, so notentechnisch?
Ja, relativ gut. Also ich war in der ersten Klasse noch in Augsburg in der Schule und dann bin ich aufs Land gezogen. In der ersten Klasse war es dann noch eben noch nicht so gut, weil eben meine Mama, sie war halt allein und das, mir kommt es vor, es würde ja, würde die Außenwelt dich dann eben als Mutter und Kind gespannt, als eher sozial schwach einordnen.
Okay.
Dementsprechend habe ich auch Probleme gehabt mit der Lehrerin in der Schule, die da Probleme reingesehen hat, in, die einfach nicht da waren und mir schon von vornherein eigentlich diesen Stempel aufgedrückt hat, aus dir wird da eh nichts Großes werden und allerhöchstens Mittelschule, was ja nicht schlimm wäre, aber eben von Anfang an diesen Stempel draufgedrückt zu bekommen, einfach weil du aus so einem Elternhaus rauskommst, war halt nicht so geil und dementsprechend hat die mich dann auch bewertet. Und besser geworden ist es eben erst in der 2. Klasse, als ich dann eben die Schule gewechselt habe. Und klar, dann ging es auch vermehrt eben mit dem Lernen los, weil sich meine Mama eben das gerade nicht ja, aufsetzen wollte, dieses Klischee. Und dann hat sich es gebessert. Also ich war eine durchschnittliche Schülerin mit ja, teilweise Spitzen nach oben. Jetzt nie der Überflieger. Ich habe immer schon sehr viel lernen müssen für ja, durchschnittliche Erfolge. Aber ich hatte jetzt auch nie Probleme, dass ich sage, ich war versetzungsgefährdet oder irgendwie in die Richtung.
Ja, das macht ja natürlich dann auch noch um einiges anstrengender, wenn man immer Angst haben muss vor dem Stempel und man sich dann dementsprechend vielleicht verstellt oder gezielt hat, den Schein wecken möchte, dass man nicht dem Stempel entspricht.
Genau,
und
genau.
Das macht ja dann auch irgendwo dann anstrengender und blockiert einen und würde ich behaupten, das ist jetzt nicht förderlich, vor allem in diesem Alter.
Ja, genau.
Ja.
Und mir, ja, dadurch, dass es mir eben, also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass eben, dass ich da meiner Mutter keine Vorwürfe mache, weil die hat sich dann eben auch eben das so vorgenommen, ich entspreche gerade nicht diesem Klischee, ich bekomme da eine Tochter raus, die da in der Berufswelt später keine Probleme haben wird. Und sie ist da wirklich mit guten Intentionen rangegangen und hat mir da auch viel mitgegeben an Disziplin zum Lernen, das, die ich auch später gebraucht habe im Studium. Bloß, ja, ist sie halt dann bei mir an ein Kind gekommen, das sich dann eh eben schon sehr verkopft hat. Und das gepaart war dann eben, wenn es auf die Prüfungsangst dann ankommt, eine schlechte Kombi.
Ja, okay, das Verkopfen, da kann ich mich irgendwie so ein bisschen reinfühlen. War das dann schon jetzt in der, du warst dann auf dem Gymnasium, oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
Ich bin dann aufs Gymnasium.
Okay, und mit einem verkopften Dasein und dann jetzt immer älter werden, Pubertät und dann Noten, die dann wirklich ernst werden, weil da auch, ich weiß nicht, hattest du eigentlich schon im Gymnasium den Traum, Jurastudentin oder Jurist zu werden?
Ich habe lustigerweise immer so ein Gerechtigkeitsgefühl in mir gehabt. Also ich habe immer diesen Drang gehabt, mich auch für was einzusetzen, wo ich jetzt, ja, was ich jetzt als ungerecht empfunden habe. Da wollte ich immer schon, ja, laut werden, ja, dagegen tätig werden. Dass das Ganze jetzt in die Rechtsrichtung geht, habe ich dann erst später eingeordnet. Aber der Beruf an sich hat mich schon immer fasziniert. Mhm. Und dann so, ich würde sagen, gegen Oberstufe kam dann schon dieses Thema Jura mal in den Kopf. Und dadurch, dass ich aber eben mit dieser Prüfungsangst zu strugglen hatte, habe ich mir das selber eigentlich immer ausgeredet. Also ich habe mich da nicht gesehen, weil es immer geheißen hat, dieses große Jura. Ja. Und ich dachte mir immer, was willst denn du da? Das ist keine Chance.
Okay, also es, hast du gedacht, okay, schon, ich habe schon Probleme jetzt hier im Gymnasium.
Genau,
dass ja
genau.
Das nicht so schlimm sein soll wie das Jurastudium. Und hast dich dementsprechend schon limitiert, obwohl es eigentlich jetzt
genau.
nicht sein müssen.
Ja,
man
ja.
sieht es ja kurz vorm zweiten Staatsexamen. Wie hast du dann erstmal Gymnasium überlebt jetzt mit also überlebt ist vielleicht das falsche Wort, aber so, da muss man viele Präsentationen halten.
Das war so ein Hauptknackpunkt bei mir, was eben, ich fand es ganz witzig, als du gesagt hast, Pubertät, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also da, wo es eigentlich so anfängt, dass man sich grundsätzlich schon ziemlich verkopft, wurde das natürlich bei mir nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und vor allem bei Prüfungssituationen im mündlichen Sinne oder Referaten oder Präsentationen, wo es dann drauf ankam, in dem Moment zu funktionieren und wo nicht, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los und jetzt musst du abliefern und hast nicht diesen Moment, wo du mal in dich gehen kannst und kurz zur Ruhe kommen kannst. Damit habe ich sehr zu kämpfen gehabt. Und ich habe dann beispielsweise auch bei Referaten immer das Problem gehabt, dass mir die Luft weggeblieben ist. Also ich habe im Satz, habe ich gemerkt, mir zieht es hier in der Brust alles zusammen, ich kriege keine Luft mehr. Und dann kam dieses, oh Gott, und ich konnte nicht mehr weitermachen. Also das war dann auch in meiner Klasse bekannt, über 2 Jahre hinweg. Sie hat das halt, es ist halt so. Ich konnte es aber auch nicht abstellen, obwohl ich ja wusste, ich kenne die jetzt alle schon so lang, die kennen von meinem Problem, die denken sich da auch nichts, aber ich konnte es nicht abstellen. Es war wirklich dieses Gefühl, jetzt ist das spot on, du musst jetzt abliefern und dann hat es bei mir zugemacht.
Also wurdest du doch, also okay, ja, wurdest du dann auch teilweise befreit von den Präsentationen?
Nee.
Also da erinnere ich mich dann an ein paar Kollegen aus der Schule, dass da manchmal welche befreit worden sind. Weil die
nee, leider nicht. Also ich musste schon ja, meine Leistungen halt abliefern und wahrscheinlich war es auch gut so, weil ich sehe, die Lösung eigentlich nicht darin, dann die Situationen ganz auszuklammern. Aber mir wurde halt dann, also ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das negativ angerechnet wurde. Also es wurde dann schon gesagt, hey, nimm dir deinen Moment, wo ich dann eben wieder runterkommen konnte. Aber ja, ausgeklammert wurde ich nicht.
Ja, okay, aber top. Die Erfahrung muss man ja auch irgendwo machen. Und
ich
glaube, das hat
so sich
dann auch irgendwann verbessert.
Total,
ja. Es gab dann wahrscheinlich eine Besserung. Okay, ja. Und wie lief dann die Schule im Allgemeinen ab jetzt im Gymnasium? Wie bist du jetzt notentechnisch und zu den Prüfungen jetzt auch klargekommen?
Ich bin eigentlich immer gut klargekommen, also meine Prüfungen, klar, die habe ich abgeliefert mit viel Drama davor und viel Drama danach. Aber währenddessen hat es dann tatsächlich immer relativ gut geklappt. Also klar, die typischen Blackouts, dann kommen da so ja, Faxen dazu, die dein Körper dir während der Prüfung stellt. Also sag mal so Magenbeschwerden.
Ja.
Sowas war ganz extrem bei mir, deswegen habe ich mir jetzt auch, also es ist eher ein ungesunder Tipp, aber bis zum Staatsexamen habe ich mir damals auch angewöhnt, vor der Prüfung und während der Prüfung weder zu trinken noch zu essen.
Ach was.
Weil es bei mir da wirklich so hart war, dass ich wusste, okay, da muss ich aufs Klo rennen und das kann ich mir ja auch zeitlich gar nicht leisten. Da habe ich mich da dann extrem eingeschränkt.
Okay.
Ja. Aber, und mit diesen kleinen Tipps, würde ich sagen, habe ich es dann doch immer ganz gut geschafft. Wenn jetzt mal der Blackout da war, klar, diese Prüfungen gab es auch, dann war dann mal, ja, ein Reinfall drin, aber letzten Endes war ich eine durchschnittlich gute Schülerin. Also ich habe das Ganze dann mit, ich glaube 2,1 war mein Schnitt in der Schule, ja, halt normal, solide abgeschlossen.
Okay, also trotz jetzt der schlimmen Symptome, die du genannt hast während der Prüfung, ja, habe ich am Anfang eher rausgehört, dass das davor und das danach, mhm, vielleicht schlimmer war oder vielleicht gleich schlimm. Wie würdest, ja, du erstmal einordnen von der Gewichtung, ob die Prüfung an sich jetzt das Schlimme war oder das davor oder danach? Und wie hat sich das davor und danach geäußert?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das davor für mich das Schlimmste war, weil ich versuche es mir immer so zu erklären, die Angst, die ja im Kopf stattfindet, besteht ja nur, weil du Angst hast vor was Ungewissen. Du weißt, mhm, nicht, was erwartet dich in dem Moment, was wird abgefragt. Und daraus entsteht ja dieses Kopfkino. Mhm. Deswegen würde ich auf jeden Fall ja, die Wochen im Voraus zur Prüfung, beziehungsweise beim Staatsexamen war es ein längerer Zeitraum, und vor allem die Nacht vor der Prüfung als das Schlimmste überhaupt bezeichnen. Während der Prüfung selber, wenn ich es wirklich geschafft habe, dass ich diesem Blackout entgehe, habe ich eigentlich funktioniert. Mhm. Einfach. Also da, wenn es mir dann gelungen ist, da voll in den Fokus reinzukommen, dann hat mich da auch nichts mehr rausgebracht. Und wenn ich davor eben meine Sachen eingehalten habe mit ich esse nicht, ich trinke nicht, mhm, ich kommuniziere davor nicht mit irgendwelchen Panikmachern, ja, dann hat es während der Prüfung gut geklappt. Mhm. Und davor war es halt, ja, schrecklich. Wenn ich jetzt, also die Nacht davor, vor der Prüfung, habe ich eigentlich grundsätzlich eine Panikattacke gehabt. Habe ich auch jetzt noch. Wenn es um die krassen Prüfungen geht, dann hilft eigentlich bloß noch bei Mama anrufen, mhm, sich einen Energieschub zu holen und dann irgendwie versuchen, wieder runterzukommen.
Wie, ja, wie äußern sich die Panikattacken?
Das ist eben dieses, ich bekomme keine Luft mehr, ich mal mir Szenarien aus, die passieren könnten und es die Gedanken springen von einem Szenario ins, mhm, nächste. Und du weißt, also du kommst nicht mehr in diesen Moment rein, wo du dir denkst, hey, jetzt ist doch alles in Ordnung, ja, und es ist doch total abwegig. Du kannst es nicht mehr unterscheiden. Du bist, ja, du bist einfach voll drin und es lässt sich nicht mehr erklären. Und du kannst dich auch selber eben mit einem theoretischen Gedanken nicht mehr rausbringen. Mhm.
Also es ist dann eigentlich so ein bisschen eine Autobahn, eigentlich wird die Strecke genau geradeaus gehen, so wird es auch höchstwahrscheinlich, mhm, laufen, mhm, aber du wirst dir immer neue Gabelungen,
genau,
die von der Autobahn wegführen und natürlich dann vielleicht in Gebiete führen, die dann beängstigend sind und da kommt man dann nicht mehr raus aus den Gabelungen. So,
genau so, ja, ist es eigentlich gut beschrieben. Und dann halt klar die körperlichen Symptome, ich habe es gerade schon angesprochen. Luft weg, Schweißausbrüche, dein Herz schlägt, mhm, wie verrückt.
Hast du, ja, dann, also ich, wenn ich darüber reden möchtest, mhm, aber ich hatte einmal eine Panikattacke und ich dachte, ich sterbe da, mhm, während dieser, mhm, Panikattacke. Äußert sich das dann auch so, dass dieses Luft weg, dass du auch nicht mehr das Gefühl hast, okay, du willst die Luft wieder zurückerlangen oder irgendwas in diese Richtung?
So weit würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, weil ich da dann immer die Hilfe von außen gesucht habe. Mhm. Also, dass mich da jemand runtergebracht hat und mir hat es dann eben ganz viel geholfen, einfach zu reden, mhm, dass ich gemerkt habe, okay, da kommt Luft, das ist Einbildung. Genau, also ich möchte es mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich da Todesangst hatte, weil ich glaube, das geht auf jeden Fall noch intensiver, aber es war halt schon, ja, einschränkend einfach.
Okay, aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dieses, mhm, also dieses Thema davor, das fühle ich sehr in, mhm, der Arbeit. Ich gehe immer in der Früh ins Fitness und, also bei meiner ehemaligen Arbeit als Softwareentwickler, mhm, da bin ich vorher immer ins Fitness und bin dann auch in die Sauna. Und in dieser Zeit sind mit mir diese Gabelungen immer entstanden. Mhm, auch natürlich davor, aber in den Saunen immer extrem. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele Gabelungen immer, mhm, leider, mhm, beschritten und sehr viele Überlegungen gehabt, die zu nichts geführt haben, aber, ja, nur Stress gemacht haben. Und ich habe dann auch wirklich gegoogelt, ich habe mir Bücher rausgesucht, mhm, um diese Gabelungen einfach zu kappen und nur diese Autobahn vor mir zu sehen. Aber bin da jetzt nicht tiefer weiter reingegangen. Hast du jetzt, ich wollte erst am Ende darauf eingehen, so Tipps und was helfen könnte. Hast du da so grundlegende Taktiken für dich entwickelt, wie du sowas vorbeugst oder dass du nicht dran denkst? Oder?
Ich habe mir, also zunächst einmal, als ich das gemerkt habe in der Oberstufe, dass es jetzt wirklich extrem wird, dass ich keine Präsentation mehr unauffällig halten kann, sage ich jetzt mal, habe ich mir Hilfe bei einem psychologischen Coaching geholt, weil ich gesagt habe, okay, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Ich möchte jetzt auch mal wissen, was steckt denn hinter der Prüfungsangst? Und ich lehne mich jetzt da mal ein bisschen aus dem Fenster. Also ich bin kein Psychologe, aber ich denke, da ist bei jedem, der das in so einer Intensität verspürt, ein anderes Thema noch dahinter. Und so war es dann auch bei mir. Also bei mir hat es dann eine Verwurzelung in der Kindheit gehabt, schon vor zweite Klasse oder so, wo es sich dann wirklich gezeigt hat. Okay. Wo halt mir erklärt wurde, dass sich da Verantwortung auf mich genommen hat, die eigentlich nicht meine war. Und daraus, dadurch, dass ich dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gescheitert bin an dieser Verantwortung, hat sich da so ein Ohnmachtsgefühl in mir eingestellt, das sich dann in den Prüfungssituationen, als der Leistungsdruck kam, wieder gezeigt hat.
Okay, spannend, ja. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Also es geht wahrscheinlich darauf hinaus, dass du halt eine alleinerziehende Mutter hattest, die gearbeitet hat und dich trotzdem wahrscheinlich versorgen musste. Und dass du dann halt deine Verantwortung zu früh bekommen hast und dass sich irgendwas ausgelöst hat?
Nee, ich würde eher sagen, es setzt noch früher an tatsächlich. Also man denkt sich, das ist vielleicht das Offensichtliche, aber das war eigentlich nur, ich sag mal, ja, ein Trigger ist, da ging es eher um die Trennung meiner Eltern damals.
Wie alt warst du da?
Unter zwei. Aha. Und mir wurde erzählt, dass das so der Knackpunkt ist, weil das Kinderhirn wohl unter zwei nicht unterscheiden kann, was sind jetzt meine Aufgaben und woran bin ich schuld und was ist eigentlich der Verantwortungsbereich meiner Eltern. Und wenn da eine Trennung stattfindet, also alles, was wurde mir so eben kommuniziert, wenn da eine Trennung stattfindet, hat das Kind diesen Mechanismus, ich muss das kitten, irgendwas habe jetzt ich daran falsch gemacht, weil Mama und Papa gehören ja eigentlich zusammen. Und das war was, was ich mir damals unbewusst eben auferlegt habe und was ich ja aber niemals kitten konnte. Und dadurch dieses Ohnmachtsgefühl.
Wow, okay. Ja, das ist, verrückt, was
ja,
so Kleinigkeiten in der Kindheit.
Ja,
das ist natürlich keine Kleinigkeit, aber was das langfristig einen prägen kann.
Total. Also ich habe auch am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, bin ich da überhaupt, habe ich da überhaupt die Befähigung dazu, in so ein Coaching oder so zu gehen? Weil bei mir ist ja eigentlich relativ geradlinig alles gelaufen. Also ich würde trotzdem sagen, ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Aber was halt so Kleinigkeiten einfach bei einem Kind schon auslösen können, die sich bis ins Erwachsenenalter ziehen, finde ich einfach Wahnsinn. Und
okay.
Ja.
Brechen irgendwann aus. Ja, okay. Ja, okay. Also würdest du empfehlen, psychologische Beratung?
Experten? Genau, also ich würde empfehlen, das Ganze aufzuarbeiten, immer sich mal bewusst zu machen, was steckt hinter dieser Angst und allein dieses Realisieren, was das eigentliche Problem ist, hat bei mir schon ganz viel ausgelöst. Also ich konnte dann auch wieder frei sprechen tatsächlich. Also im Studium hat sich das dann auch wieder gebessert. Und zusätzlich habe ich halt meine kleinen Tricks eben, was ich häufig jetzt mache, ist, dass ich mich challenge mit Situationen, also vor allem Prüfungssituationen, dieses freie Sprechen beispielsweise, da suche ich mir jetzt so meine Herausforderungen, weil ich mir immer denke, okay, Das Gehirn hat Angst vor Unbekannten. Wenn ich jetzt möglichst viele Situationen kennenlerne, dann kann sich diese Angst schon gar nicht mehr so intensiv aufbauen. Und früher bin ich eher so in diesen Vermeidungsmodus gegangen. Ich gesagt habe, bloß nicht. Mhm. Also ich mache alles, um nicht irgendwie da vorne stehen zu müssen und was abliefern zu müssen. Und jetzt suche ich mir diese Situation praktisch. Also ich habe jetzt auch hobbymäßig im Laientheater angefangen. Ja. Habe ich mir
ist ja
früher.
Eine Riesenherausforderung.
Schrecklich, dachte ich mir. Schrecklich. Wie kannst du sowas machen? Aber ich dachte mir so: Hey, wenn du das jetzt machst, dann hast du auf jeden Fall später, keine Ahnung, wo dich dein Berufsleben hintreibt, wahrscheinlich vor Gericht. Dann hast du da auf jeden Fall nicht das Problem, dass du denkst: Oh Gott, hier schauen mich 5 Augenpaare an, weil da schauen dich ja 200 an.
Okay, aber das ist auch eine gute Vorbereitung eigentlich, weil du das jetzt erwähnt hast für dein späteres Berufsdasein.
Ja, ja.
Okay, spannend, ja.
Das habe ich mir eben jetzt angewöhnt, einfach eben die Situationen zu suchen und konkret vor der Prüfung, ja. Ich bin ein Mensch, dem gibt es dann mehr, in sich zu gehen, sich ein bisschen abzukapseln von anderen. Also mir hilft es jetzt nicht so viel, mit jemand kurz vor der Prüfung dann zu sprechen, weil mich das eher aufwühlt. Also ich muss dann wirklich tief in mich gehen, dann fange ich an zu manifestieren. Also das wird gut gehen, es kommen nur Sachen dran, die du auf jeden Fall kennst, also einfach so ein bisschen schön reden. Yeah. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich was bringt, aber das ist halt jetzt so eine Routine, die ich mir angewöhnt habe, habe ich so meinen kleinen Glücksbringer dabei, geht dann tief in mich, sprich vielleicht nur ein Gebet.
Ja,
ja, okay. Ja, und das ja, hat sich halt bewährt. Also auf keinen Fall mit Leuten sprechen, denen es eigentlich genauso geht wie einem selber, weil dich das eher hochpusht, als dass es dich runterbringt.
Okay. Ja, da hast du bei mir jetzt ausgelöst. Einen Tipp von meiner Mutter kann ich jetzt auch mal so weitergeben an die Zuhörer. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll vor Präsentationen oder irgendwelchen Herausforderungen, wo ich vor Menschen treten muss und ich eingeschüchtert teilweise von diesen bin, dass ich meine Arme hebe beide, mich groß mache, dass ich größer bin als die anderen so im Endeffekt. Und,
das kann nicht blöd, ja. Also sollte ich auch mal probieren.
Groß machen, ja, und sich strecken und dadurch irgendwie unterbewusst dann so, okay, man ist es dann irgendwie so ein bisschen. Dadurch kommt dann Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein ist, würde ich sagen, der Schlüssel.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall key.
Ja, okay. Ja, super. Dann haben wir die Gymnasium vorher, die Prüfungen währenddessen, Grundschule, wo es herkommt. Und jetzt hat eigentlich, du kommst von der Uni Augsburg.
Genau.
Hast dort Jura angefangen zu studieren. Ja. Erstes Staatsexamen hinter dir. Also von meiner Freundin weiß ich, sie hat auch Jura im ersten Staatsexamen schon hinter sich. Sie hatte, also bis ein halbes Jahr vor diesem Examen ging es, dann war, glaube ich, die Verdrängung da noch bei ihr. Aber desto näher es gekommen ist, desto eigentlich schon auch, würde ich sagen, Panikattacken teilweise bekommen.
Ja.
Dann sich so sehr, sie hat so sehr an sich selber gezweifelt dann in gewissen Momenten, dass sie geweint hat und das also gebrochener Mensch in dieser Zeit, würde ich schon fast sagen.
Total.
Wie siehst du denn diese Tatsache? Und wie siehst du das? Fangen wir erstmal einfach an, wie ging es dir im ersten Staatsexamen? Ich glaube, das ist dann sonst machen wir zu viele Themen auf.
Okay.
Genau, ja.
Also, ich mag es jetzt, ich möchte immer niemanden abschrecken, aber natürlich dadurch, dass ich schon so ein verkopfter Mensch war, war es bei mir schrecklich. Ich bin halt schon mit der falschen Intention eigentlich so in das Studium rein, weil ich immer gesagt habe, wird eh nichts, gesagt. Und dann stand ich da plötzlich und wusste, oh fuck, jetzt geht's los. Diese Examens, darf ich fuck sagen?
Ja, ich denke, das ist schon in Ordnung für alle erwachsenen Menschen hier.
Da wusste ich, oh, jetzt geht's los. Jetzt ist halt tatsächlich Examensvorbereitung. Und was halt dann noch dazu kam, ist, dass du schon die ganze Zeit diesen Gedanken hattest, ich studiere jetzt hier schon Jahre. Und dann kommt es an auf diese eine Woche, wo du diese Prüfungen ablegen musst und du weißt, wenn das nicht funktioniert, dann stehst du vorm Nichts. Und das war das, was ich eigentlich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, du kannst jetzt hier nicht jahrelang studiert haben, dass es dann in der Woche bergab geht. Und dann hast du nichts erreicht in deinem Leben. Ich war dann zu dem Zeitpunkt ja schon 25, ja. Mhm. Und da kommen halt, ja, die Prüfungsangst, die du eh schon hast, wird angeschürt durch Existenzängste. Und das war eigentlich ein Gefühl, das hat mich schon ein Jahr vorm Staatsexamen, also ich habe insgesamt 1,5 Jahre Vorbereitungszeit mir genommen. Und so ein Jahr vorm Staatsexamen hat es dann extrem angefangen, diese Angst. Also dann war wirklich, jeden Abend ging da das Kino los, also das Kopfkino, wenn ich mal nicht gelernt habe, musste ich mir dann irgendwas am Abend anmachen, was mich irgendwie berieselt hat, sei es denn ein Fernseher oder ein Podcast oder so, dass ich einfach nicht in dieses Denken reinkomme.
Gar nicht nachdenken.
Weil das macht dich halt einfach verrückt.
Ja.
Und sonst, ja, Lernen war halt einfach mein Leben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Jetzt ist es Gott sei Dank bloß nur mein 40-Stunden-Job, aber damals war es halt echt mein Leben. Und meine Work-Life-Balance war halt komplett, war nicht da.
Mhm.
Und die Kombi war halt einfach, ja, es war einfach schrecklich.
Eigentlich ist es schon pervers, oder?
Ja.
Also, dass man einen Menschen dahin treibt, mit dann 25, alles auf eine Karte zu setzen. Diese 5 Prüfungen, die man alle auf einmal bestehen. Muss man alle auf einmal bestehen? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Darf man
eine
bestehen?
Nee, du kannst sogar unter Punkten in, ich glaube, 2 Prüfungen oder so. Ich will jetzt keine Fake News verbreiten, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, muss ich sagen. Ich war immer so, einfach reingehen und schreiben und dich ja nicht zu viel damit beschäftigen, was könnte sein, wenn du die und die Punktzahl hast, auf was musst du womöglich dann noch im Mündlichen setzen, dass es irgendwie was wird. Ich habe mir einfach gedacht, erstmal schreiben und dich dann damit befassen, was ist, wenn du wirklich ein schlechtes Ergebnis oder so erzielst.
Ja, stark.
Genau, aber du darfst auf jeden Fall unterpunkten und kannst dich dann eben mündlich noch rausreißen. Aber darauf konnte ich halt nicht setzen, weil ich ja wusste, ich habe das Problem im Mündlichen. Also, da war bei mir klar, es muss im Schriftlichen schon so gut funktionieren, dass ich halt dann nicht mehr ganz scheitern kann. Und ja, und dann kam diese Woche und es war einfach grausam. Also,
es muss grausam sein.
Grausam. Ich kann mich erinnern, bei der 4. Klausur oder so war das danach und ich bin einfach nur noch nach Hause gefahren zu meiner Mom und habe nur noch geweint, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und sie, hey, jetzt hast du doch nicht mehr lang, du bist jetzt auf dem Endspurt. Ich so, ich kann keine einzige Klausur mehr schreiben, ich bin am Ende. Und das war halt wirklich der ganze Druck von den 1,5 Jahren wurde kanalisiert auf die eine Woche und war dann einfach.
Ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich habe sehr gelebt mit meiner Freundin, die wir zusammen gewohnt haben. Schrecklich, einfach schrecklich. Wie würdest du denn das Studium ändern, wenn du es könntest, wenn du da am Hebel sitzen würdest?
Weil wir jetzt gerade beim Druck kanalisieren waren, ich würde auf jeden Fall das insoweit ändern, dass ich mehr Leistungen, die ich schon während dem Studium ablege, in die Endnote mit einfließen lassen kann. Also das fände ich extrem wichtig, dass es halt eben nicht nur auf diese eine Woche ankommt, wo es meiner Meinung nach auch viel Glücksspiel ist, welcher Sachverhalt liegt vor dir, hast du die Probleme schon mal gesehen oder nicht. Das würde ich auf jeden Fall so ändern. Und dann grundsätzlich ein bisschen mehr Menschlichkeit einfach. Also es ist halt viel menschengemachte Angst in dem Studium, die da herrscht. Also die wird von vornherein kommuniziert. Dieses Studium macht die Elite, wo ich mir dann gedacht habe, was ist eigentlich falsch bei euch?
Ja.
Wir sind auch alles nur normale Menschen. Oder ich kann mich noch ganz genau erinnern, in der Einführungsveranstaltung zu dem Studium, da saßen wir alle im Hörsaal drin, übervoll, weil natürlich am Anfang probiert es ja irgendwie jeder. Und dann hat man zu uns gesagt, ja, schauen Sie links, schauen Sie rechts, diese Leute werden Sie nächstes Semester nicht mehr sehen.
Der Klassiker.
So war es halt auch, aber was bringt dir das in dem Moment? Es bringt keinem was, dass dir da schon, du hast noch nicht mal angefangen zu lernen, das so verkauft wird, als wäre es was Unerreichbares. Und das habe ich nie verstanden in dem Studium. Und ich glaube, da hätte es auch gegen Ende vor allem mal ganz gut getan, wenn da ein Dozent gewesen wäre, der gesagt hat, hey, also Examen ist nicht alles. Und vor allem, es ist tatsächlich machbar, auch für Durchschnittsschüler, dass dir das einfach mal jemand kommuniziert hat. Weil kein Mensch geht diese Examensvorbereitung durch und sagt, ach, mir ist hier eh nur alles egal. Also die, ich glaube, die Ernsthaftigkeit ist da jedem bewusst. Deswegen wird es wirklich gut tun, wenn du auch mal ein paar aufmunternde Worte hörst.
Gibt es da nicht, gell?
Null. Also habe ich nicht so wahrgenommen.
Mal mitbekommen, dass ein Studienberater zum Einsatz kam bei Kommilitonen bei dir?
Das Problem bei mir war auch, dadurch, dass dann eben Corona war und ich mich sehr in dieses Lernen verkopft habe, dass ich gar nichts mitbekommen habe von anderen Kommilitonen. Also muss ich wirklich sagen, ich war Einzelgänger. Ich habe vielleicht 3 Leute gekannt in dem Studium und eine hat dann abgebrochen. Von den anderen 2 hast du dann auch nichts mehr gehört, weil die genau so durch waren. Und dann war es eigentlich bloß ich, mein Schreibtisch und hauptsächlich eben daheim. Da bist du ja dann auch nicht mehr in die Uni gegangen während Corona. Und dann habe ich gar nichts mitbekommen von anderen Ängsten, was mir vielleicht dann auch, wie ich jetzt merke, im Referendariat gut getan hätte, zu sehen, okay, es bin nicht bloß ich, die sich hier so einen Kopf macht, es geht jedem gleich. Also ich habe
es. Austausch.
Genau. Der tut total gut, was ich nie gedacht hätte. Ich habe mir immer gedacht, meide den Vergleich. Mhm. Weil womöglich setzt du dich dadurch mehr unter Druck. Aber jetzt merke ich einfach langsam, wie viel mir das gibt. Und ich bin da auch so dankbar dafür, jetzt da einen Freundeskreis eben auch aufgebaut zu haben, der mir jetzt bis zum ersten Staatsexamen gefehlt hat, der das einfach versteht und nachvollziehen kann und dasselbe durchmacht wie man selbst.
Ja, und jetzt stehst du ja eigentlich so gut wie vorm zweiten Staatsexamen, oder? Also, wann ist es? Nächsten November?
Ja.
Schon nächsten November.
Ein Jahr noch.
Ein Jahr noch jetzt.
Also, es ist auf jeden Fall bei Weitem besser als bis zum ersten. Einfach weil, ja, das Referendariat, klar, hat auf jeden Fall seine Macken im System, aber es ist eher ein verschultes System. Du wirst mehr an die Hand genommen, du wirst nicht so ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, so, kümmere dich um dich selber. Du hast deine Leute um dich rum, weil es ja eher so ein Klassenfeeling auch ist. Und allein dadurch fühle ich mich halt einfach ein bisschen aufgehobener, sicherer und die Angst hat sich tatsächlich noch nicht so extrem eingestellt.
Das ist sehr gut.
Was natürlich auch dazu kommt, ist, du weißt, jetzt habe ich schon was in der Tasche. Also das hilft sehr viel. Weil ich wüsste, okay, wenn es jetzt komplett schief geht, ich finde wahrscheinlich irgendwo einen Job, wo ich trotzdem arbeiten kann. Mhm. Ja.
Du bist ja jetzt ich glaube jetzt gerade im Referendariat ist man... Hilft man gerade den Staatsanwälten, oder?
Genau, ich bin jetzt in der
Staatsanwaltschaft. Dann musst du ja eigentlich, also ich weiß von Beate, dass du dann ins Gericht musst und dann halt auch die Staatsanwaltschaft im Endeffekt vertrittst, ohne dass ein weiterer Staatsanwalt im Gericht drinnen ist, richtig?
Genau, genau.
Also als ich das gehört habe, ist bei mir selber Angstschweiß ein bisschen runtergetropft.
Nicht nur bei dir. Aber ich habe mir natürlich gedacht, in meiner neuen... Die Wiese, das nehme ich erst recht an, da freue ich mich ja drauf und habe mir gleich manifestiert, dass das gut laufen wird. Ja, aber...
Schlimmer als Theater wird es ja nicht werden, gell?
Man wächst an seinen Herausforderungen, würde ich sagen. Also es war schon krass, aber ich denke mir immer, fake it till you make it, lass dir nichts anmerken, tu so, als würdest du es schon jahrelang machen und dann fällt es auch den anderen nicht auf.
Ja, ich glaube, so ist es dann auch meistens. Ja. Ja, und wo soll es dann am Ende hingehen? Also ich glaube, mit 8 Punkten kann man dann für den Start arbeiten, oder? Was ist denn dein Ziel? Möchtest du in der Kanzlei oder?
Also ich habe das Ganze eigentlich angefangen, weil ich mich schon immer sehr fürs Familienrecht interessiert habe. Also es hat sich jetzt bis jetzt auch nicht geändert. Ich sehe mich da schon als Anwältin für Familienrecht. Beim Start eher weniger. Eben, also ich habe jetzt... Es könnte schon sein, dass ich die Justiznote schaffe, zum Beispiel. Das habe ich jetzt im ersten Examen, hat es dann ganz gut geklappt damit. Aber ich möchte mir jetzt nicht von Anfang an diese Anforderung auferlegen, du musst, weil sonst wächst der Druck einfach noch mehr. Ich werde es so angehen wie im ersten, einfach schreiben, gucken, das Beste geben und danach gucken, was kann ich damit machen. Aber grundsätzlich ist mein Traum schon immer noch die Anwältin im Familienrecht.
Okay. Ja, für die Zuhörer, das, die Benotung geht bis 15 Punkte. Korrigiere mich, wenn ich jetzt was falsch sage.
18 sogar.
18?
Ja, ja.
Ah ja, okay.
18 Punkte kriegt plus Gott, sagt man.
Ja, ja, genau. Du bekommst nur Gott, aber 8 Punkte ist halt dann schon, okay, du kannst Richter werden ab diesem Bereich schon.
Oder? Ja, genau. Also da kannst du dich halt beim Staat bewerben, entweder Staatsanwaltschaft oder Richter. Und der Richter wirst du ja, glaube ich, sogar angefragt oder so. Da kannst du ja gar nicht.
Deswegen 8 Punkte ist schon sehr gut im Endeffekt von 18 Punkten. Also allein einfach schon diese Benotung,
dass du
15, also ab 15 kann man, glaube ich, gar nicht erreichen. Irgendwie
gibt total blöde Sprüche dafür. Irgendwie 15 Punkte bekommt bloß der Professor, 18 Punkte nur Gott. Und wenn du dann 8 Punkte erreichst, dann bist du schon der Überflieger. Also
das ist ja schon verrückt. Also das,
toll,
also
ein System, ein Benotungssystem zu erfinden und dann von vornherein gleich zu sagen, okay, die Hälfte davon wirst du eh nicht erreichen. Also es ist einfach dämlich irgendwie.
Und dann bekommst du deine 7 Punkte so, was ja dann echt toll ist so. Und dann erzählst du es deiner Familie oder deinen Freunden, ja, ich habe 7 Punkte bekommen. Von wie viel? 18.
Also ich dachte schon, du wärst da besser. Ja, das habe ich mir auch schon anhören dürfen.
Da
war super.
Schon an.
Und du denkst, ach komm, ich erzähle gar nichts mehr.
Also verdiente Kritik an das Jurastudium, aber ich glaube, ihr wurde trotzdem gut ausgebildet.
Ja.
Aber jedes Studium hat seine Probleme.
So ist es leider.
So abschließend, was würdest du jetzt den Zuhörern nochmal im Allgemeinen an Tipps mitgeben, die auch vor solchen Problemen jetzt in Zukunft stehen werden, Präsentationen, Prüfungen, Staatsexamen, solche Geschichten, was würdest du jetzt abschließend dann denen noch mitgeben an Tipps?
Tipp Nummer 1, kann ich mich eigentlich nur wiederholen, aufarbeiten, immer gucken, was steht hinter dieser Prüfungsangst, weil allein durch die Erkenntnis wird es, glaube ich, schon besser. Sich nicht einreden, ich bin halt einfach so, ich bin halt einfach ein nervöser Typ, also es muss keiner bleiben, es kann sich auch ändern und ich hätte es bei mir auch nicht gedacht, aber es hat sich geändert ins Bessere. Und sonst, geht den Herausforderungen nicht aus dem Weg, sucht euch die bewusst, weil es wird nicht besser, indem du das immer vermeidest, es ist, nur stressiger, weil zu dem Druck, dass du womöglich dann am Ende in dieser Situation bist, dass du abliefern musst, kommt dann noch der Druck, wie kann ich dem jetzt am besten entgehen? Kann ich den Weg? Oh nee, jetzt werde ich doch herausgefordert. Das ist dann nochmal ein zusätzliches Gedankenkarussell. Und besser ist es halt einfach sagen, okay, straight, es ist so, ich muss es machen und jetzt bereite ich mich drauf vor.
Ja.
Dann, was ich noch sagen kann, vielleicht strukturierte Vorbereitung. Das hat jetzt mir extrem geholfen, alles komplett durchzuplanen, vor allem jetzt beim Lernen, mit einem Puffer zu arbeiten, dass ich davor, also in der Phase davor, nicht schon dieses Gefühl einstellen kann, oh Gott, ich werde es gar nicht schaffen, diesen ganzen Stoff zu lernen, sondern dass man weiß, okay, ich habe auf jeden Fall alles getan, was in meiner Macht stand. Wenn jetzt wirklich was total Abwegiges drankommen sollte in der Prüfung selber, dann kann ich da nichts dafür. Dann ist es halt so.
Du hast dein Bestes getan.
Genau. Und dann nimmt es halt einfach schon den Stress im Voraus raus.
Okay. Ja, ich würde sagen, das waren weise und gute Worte auch.
Danke.
Ja, doch schon. Ich werde das auf jeden Fall für mich mitnehmen und ich hoffe, die Zuschauer konnten jetzt auch etwas aus jetzt mittlerweile 45 Minuten mitnehmen.
Oh.
Ja. Und ich bedanke mich, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke.
Vom zweiten Staatsexamen.
Und sehr gern.
Ja, ich bedanke mich und ich wünsche dir noch alles Gute. Gell?
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.